Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel,
welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Calimera.
Aber Calimera ist doch Hallo, oder? Oder Danke?
Guten Tag.
Calimera?
Calispera ist guten Abend.
Ah ja, Calimera. Das sind, glaube ich, die 2 einzigen Wörter, die ich kenne. Calimera und Yamas.
Yamas.
Ihr hört Cheers. Der Weinpodcast mit Lou.
Ja. Ihr seid mittendrin, statt nur dabei. Ne?
Ach, wir laufen schon. Ja, hallo.
Es geht heute um Grüß Griechenland. Ne? Wir haben noch ein bisschen aufgefrischt, unsere Sprachkenntnisse.
Calimera, ja. Stimmt. Calimera und Yamas.
Calinichta ist gute Nacht.
Man muss aber auch fairerweise sagen, es ist wirklich eine schwere Sprache.
Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wenn du eine Flasche aufgemacht hast, du dir immer als erstes eingießt?
Ich bin ja hier auch der Vorkoster.
Achso, das ist noch so, ja.
Ja, ich bin ja der Vorkoster. Das ist ja auch die eigentliche Funktion von einem Sommelier. Vorkoster, man musste ja testen, ob der nicht vielleicht vergiftet war.
Der Wein der Woche.
Yamas. Wo sich heute alles um Griechenland dreht.
Ja, Griechenland haben wir heute auch im Glas. Der Wein heißt, ja, das ist jetzt hier eine Nummer, Imiglikos.
Warst du schon mal in Griechenland?
Ja, ich war in Griechenland. Ich bin damals mit meinem Ex-Freund, ich habe so einen Nissan Micra gehabt, Baujahr 93. Und den habe ich mir so ein bisschen umgebaut zum Camper. Und dann war ja Corona und dann haben wir gesagt, okay, cool, jetzt fahren wir mit dem Nissan Micra einfach über die Schweiz nach Italien und setzen mit dem Nissan Micra in Ancona mit der Fähre rüber nach Griechenland. Ja, ohne Witz. Und dann sind wir mit diesem Nissan Micra, also es war wirklich, glaube ich, ein Bild für die Götter, weil alle hatten so riesige Reisemobile und so voll die fancy Camper.
Und ihr mit Micra.
Und wir halt mit dem Micra da reingefahren auf die Fähre und haben uns dann halt eine Kabine gebucht. Und dann fährst du ja wirklich von Ancona noch 16 Stunden. Und dann sind wir rübergesetzt nach Griechenland. Und ja, dann waren wir eine Woche da. Wir waren so da Höhe Igoumenitsa und haben uns auch diese Klöster angeguckt. Also wir haben schon ein bisschen was gesehen. Meteora-Klöster. Ist ja spektakulär, hast du es mal gesehen? Das ist also total verrückt irgendwie. Das ist so wie so ein Hobbit, also wie so Hobbitland, Herr der Ringe.
Hobbitland ist
ja
schön.
Ganz freaky. Ja. Mega. Und ja, und dann waren wir Höhe Patras irgendwann. Und dann sitzen wir am Meer. Da gibt's ja ganz tolle Restaurants, die ja malerisch liegen, also direkt am Wasser. Und auf einmal kam so eine Sirene. Wir haben alle so eine Meldung bekommen auf unser Telefon und alle haben auf einmal das Handy rausgeholt.
Waldbrand.
Nee, nicht Waldbrand, sondern weil irgendwie zweite Corona-Welle kam. Und wir wurden über das Handy gewarnt. Und dann war auf einmal überall auch wieder eine Maskenpflicht. Und dann mussten wir mit dem Auto wieder zurücksetzen. Wir waren nur eine Woche da und sind dann wieder mit der Fähre rüber nach Italien und haben dann da noch ein bisschen Zeit in Südtirol und Norditalien verbracht. Aber es war ein bisschen schade, weil ich hätte mir Griechenland sehr gerne im Detail angeguckt und hätte auch gerne viel mehr gemacht. Aber es war halt zu der Zeit irgendwie alles so unsicher im Sinne von, man wusste nicht, was kommt jetzt morgen und ja.
Bevor wir loslegen, Fragen, ganz wichtig, das gilt bei uns.
Und es haben sich auch viele von euch eine Folge gewünscht zu Griechenland. Und deswegen habe ich mich da echt reingekniet in die Thematik und hoffe, dass ich euch da heute viele, viele Infos geben kann.
Ihr könnt mailen an cheers@edeka.de oder ihr schreibt uns einen Kommentar bei zum Beispiel Instagram oder hier gleich unter die Folge. Und genau das ist ein gutes Thema. Bevor ich es vergesse, bei Spotify gibt es jetzt nämlich ein richtig cooles Gadget. Wir können direkt auf eure Fragen oder Kommentare reagieren. Also direkt unter die Fragen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da nochmal reinschaut, ja, falls ihr eine Anmerkung oder eine Frage habt, könnt ihr reinschreiben und wir können antworten. Und jetzt würde ich sagen nochmal offiziell herzlich willkommen bei Cheers, der Wein-Podcast mit Fernweh und Reiseexpertise und mit Lou. Es geht nach Griechenland, wie wir eben schon gesagt haben. Verbindet man automatisch mit einer langen Weinbautradition. Und trotzdem findet man in Deutschland irgendwie nicht so richtig griechische Weine, ne?
Ja, die Verfügbarkeit, finde ich, wird immer besser. Aber ich habe, also jahrelang war das ja auch gar kein Thema, Griechenland. Und das große Problem von Griechenland ist mit Sicherheit nicht die Qualität der Weine, weil aus Griechenland kommen großartige Weine, sondern eher so das teilweise sehr schlechte Image. Ja, also ich glaube, wenn man über Wein aus Griechenland spricht, dann sagt einer, also gibt es bestimmt Leute, die sofort sagen, ah ja, Retsina, dieses geharzte Zeug. Und ja, dann kommen halt noch diese unaussprechlichen Regionen dazu und die Rebsorten. Also nicht, weil ich jetzt, ich finde die Sprache schön, nur es ist halt echt schwierig. Und ja, und dann tut man sich halt mit der Thematik einfach sehr schwer und lässt es halt links liegen. Das haben wir ja bei anderen, Georgien haben wir ja auch drüber gesprochen, dass es halt einfach, dass die Sprache oft einfach eine Barriere ist. Aber das Gute an Griechenland ist auf jeden Fall, dass viele, viele junge Leute und auch ältere Leute richtig gutes Englisch sprechen. Und das macht natürlich die Kommunikation um ein Vielfaches einfacher. Das macht auch das Verständnis für die Weine einfacher. Und Griechenland ist in jedem Fall eine Reise wert. Also wie gesagt, kann nicht nur Tzatziki und Co. Die können auch richtig guten Wein. Und die haben halt die Menschen sind einfach so herzlich und es sind atemberaubende Landschaften. Also es ist echt schön, ja.
Es ist Tradition, aber die Wiege des Weins, das wissen wir, ist ja nicht Griechenland. Haben wir in einer anderen Folge bereits gelernt. Ja. Ist eher Georgien.
Ja, aber Griechenland ist eines der ältesten Weinbauländer der Welt. Und die haben auch eine Weinbaugeschichte, die über 4000 Jahre zurückreicht.
Muss man sich vorstellen, 4000 Jahre. Ne?
Und unserer Podcast-Folge 88 haben wir auch nochmal so das Thema Weingeschichte grob angeschnitten.
Wir brauchen jetzt ein bisschen Kino für die Ohren, also Bilder im Kopf. Hol uns mal ab und erzähl uns mal ein bisschen was zur Größe des Landes und dann auch nach und nach zu den verschiedenen Weinanbauregionen.
Ja, Griechenland ist ungefähr 130.000 Quadratmeter groß und das entspricht etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands. Und die Rebfläche Griechenlands ist aber mit der bei uns in Deutschland vergleichbar. Also Griechenland hat ungefähr 100.000 Hektar Rebfläche und Deutschland hat ungefähr 100.000 Hektar Rebfläche. So.
Aber das bedeutet ja, dass es proportional ist Griechenland viel größer, was die Rebfläche angeht, weil sie ja, wenn sie nur ein Drittel groß sind, also an jeder Ecke ist Wein.
So gefühlt, ja.
Ja, minder.
Und dann unterteilt sich Griechenland natürlich auch in Weinanbauregionen, also genauso wie bei uns in Deutschland. Jede Weinanbauregion ist bekannt für eine Rebsorte oder einen ganz bestimmten Stil und wird aufgeteilt in Nordgriechenland, Mittelgriechenland, Südgriechenland und die Inseln. Und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen drauf ein.
Ich merke schon, du bietest Struktur an, wie ein guter Wein, ne? Nehmen wir gerne. Wir starten mal mit dem Norden Griechenlands. Ja. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands und liegt im Norden.
Thessaloniki, ja, stimmt. Ja. Da fahren
zur viele Orientierung,
Pauschalreisen dahin.
Exakt.
Also Nordgriechenland unterteilt sich wiederum in die Region Makedonien und Thrakien. Und Thrakien liegt im Nordosten, grenzt an die Türkei und Bulgarien. Und Makedonien ist die größte geografische Region und grenzt an Albanien, Nordmazedonien und Bulgarien.
Oh, was sind also die Nachbarn? Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass viele die Podcast-Folge beim Autofahren hören. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, dass ihr euch damit auf die Couch setzt mit der Podcast-Folge und euch einen Atlas nimmt. Ja, und Nordgriechenland, sagt man so, hat eigentlich so das größte ungenutzte Potenzial und ist sehr bekannt für elegante, würzige Rotweine, hauptsächlich aus der Rebsorte Xinomavro. Und die machen aber auch frische und fruchtige Weißweine. Und Nausa ist die erste und einer der wichtigsten Herkünfte bzw. Appellation Nordgriechenlands. Und Xinomavro aus Nausa, also Xinomavro Rebsorte, Nausa Herkunftsgebiet, wird oft als der Barolo Griechenlands bezeichnet.
Was ganz edles,
weil er einfach auch sehr ähnlich dem Nebbiolo ist und der hat eine ähnlich hohe Konzentration an Säure und auch an Tannin, also ähnlich kräftig auch und läuft auch genauso hellfarben ins Glas wie Barolo.
Also ist eine gute Alternative.
Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch weiße Rebsorten, darunter Assyrtiko, Malagusia und Malagusia. Ich versuche heute immer so ein bisschen Brücken zu schlagen. Malagusia, also Xinomavro können wir uns merken, ist vergleichbar mit Nebbiolo und Malagusia ist in etwa vergleichbar mit Sauvignon Blanc. Hm? Mhm. Also hätte man auch da eine schöne Alternative, wenn man sehr gerne Sauvignon Blanc trinkt, dann vielleicht auch mal Malagusia aus Griechenland verkostet.
Ja, ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, griechischen Wein zu kaufen, sollte man es auf jeden Fall mal machen. Und mal ausprobieren. Wir gehen nach Mittelgriechenland.
Mittelgriechenland unterteilt sich wiederum in Thessalien, Epirus und Zentralgriechenland. Und ich fange jetzt mal mit Thessalien an. Thessalien macht sowohl Weißwein als auch Rotwein. Und besonders bekannt ist Thessalien für Cabernet Sauvignon und Merlot, weil in Thessalien gab es so die ersten Merlot und Cabernet Sauvignon Bestände. Und die Reben wachsen bis an den Hängen vom Olymp. der Berg.
Ja. Abgefahren, oder?
Ja. Dann Epirus, liegt südlich von Albanien im Nordwesten Griechenlands. Und die sind bekannt für wirklich hervorragende Schaumweine.
Gibt es ja, da auch also in Griechenland?
Richtig. Ja, die machen eigentlich fast alle Weinstile. Ne? Also alle Weinstile, wie wir sie auch in Deutschland machen, machen sie halt auch da in Griechenland. Also Epirus könnt ihr euch merken, Schaumweine.
Und dann gibt es noch Zentralgriechenland.
Zentralgriechenland ist im Übrigen die Heimat des Retsina.
Heißt das nicht Retsina?
Retsina, ja. Ist ein traditioneller Weißwein. Kennen auch mit Sicherheit sehr, sehr viele, schon mal irgendwo getrunken oder irgendwo auf der Karte gelesen hier in Deutschland bei irgendeinem Griechen. Und was Retsina im Detail ist, das klären wir heute im Glossareintrag. Mhm. Und Savatiano ist eine der wichtigsten griechischen Rebsorten und im Grunde genommen die Mutter des Retsina. Also wenn Retsina auf der Karte steht, dann verbirgt sich in der Regel die Rebsorte Savatiano dahinter. Und aktuell erlebt sie aber auch so eine kleine Renaissance und wird zunehmend auch reinsortig für qualitativ hochwertige Weißweine ausgebaut. Und man sagt so, dass Savatiano ein bisschen vergleichbar ist mit Chardonnay. Also Savatiano ist die Rebsorte hinter Retsina und wenn man sich so durch den Dschungel der griechischen Weine kämpft, dann stößt man auch manchmal auf Weißwein-Cuvées. Hm. Savatiano wird nämlich auch oft mit einer anderen weißen Rebsorte verschnitten und die hört auf den Namen Rhodites.
Rhodites.
Rhodites, ja.
Jetzt gehen wir kurz in den Süden, also in Richtung Athen, in Richtung Olympia vor allen Dingen,
ja.
Geburtsort der Olympischen Spiele. Sparta kennt jeder noch, Militärmacht der Antike. Yes. Schon abgefahren, ne? Griechenland ist wirklich so der Wiege von viel, viel Kultur und Historie.
Ja.
Also Südgriechenland.
Südgriechenland, ja. Südgriechenland umfasst die Weinregion Peloponnes. Mhm. Kennen halt eigentlich, glaube ich, sehr, sehr viele, weil das einfach hervorragend zu erreichen ist von Athen. Also wir sind auch in Athen gestartet und sind dann rübergefahren. Mhm. Ja, ist der südlichste Teil der Balkanhalbinsel und ist auch das größte Weinanbaugebiet Griechenlands. Mhm. Und der nördliche Teil, das ist so bei Tetramythos, entstehen wirklich richtig, richtig gute rote Weine. Rotweine aus der Rebsorte Mavrocala, ja, Viritino. Und die Herkunft Nemea hast du vielleicht schon mal irgendwo, also wenn man sich mit griechischen Weinen anfängt zu beschäftigen, liest man sehr oft Nemea. Das ist nämlich mit Abstand eine der bekanntesten Herkünfte in Peloponnes.
Okay.
Und steht Nemea auf dem Etikett, meint man damit im Normalfall immer kräftige Rotweine aus der Rebsorte Agiorgitico.
Agiorgitico,
ja.
Nemea.
Das ist so witzig, ne? Bei den griechischen Wörtern, dann spricht man das zuerst so richtig langsam wie so ein Vorschüler aus und dann hast du es aber auf einmal so, ne? So Agiorgitico.
Aber die heißt Nemea wird geschrieben N-E-M-E-A, ne?
Nemea, und das ist so witzig. Ich war in Holland mit meiner Mutter. Ich war früher oft mit ihr in Katwijk und da hatten wir auch so ein so richtig, richtig deutsch, auch so ein Stammgriechen. Also ich finde halt Holland und Kulinarik ist immer so ein bisschen schwierig, gerade in diesen Fischerdörfchen. Und da war so ein Grieche und der hat echt gute Küche gehabt. Aha. Und dann sind wir öfters dahin und dann haben wir halt auch griechischen Wein getrunken und der hatte eine sehr gute Weinkarte. Und meine Mutter und ich haben es da an einem Abend mal so abgeschossen und dann haben wir irgendwann Nemea, war so ein Running Gag, ist vielleicht auch jetzt einfach gar nicht lustig, wenn ich das erzähle, aber Nemea, für uns sind wir Nemea.
Nemea.
Das war so ein witziger Abend, also das war richtig, richtig cool. Müssen wir eigentlich nochmal hin. Ja. Und die Herkunft Nemea, ist extrem groß. Und das Ding ist halt so, dass der Boden sich ständig verändert, die Höhenmeter verändern sich in diesem Herkunftsgebiet sehr stark und demnach halt eben auch das Klima am laufenden Band. Und die Stile, die aus Nemea stammen, variieren halt eben auch sehr, weshalb viele empfehlen, vor allen Dingen so WeinkritikerInnen, die Herkunft und Unterbereiche zu teilen. Also wir haben ja auch Portugal zum Beispiel. Lissabon ist die Herkunft, aber Lissabon hat einfach 9 Unterbereiche. Und das würde man hier eigentlich auch empfehlen, weil der Boden und das alles so vielfältig ist. Und das macht einfach keinen Sinn, nur den Stempel Nemea drauf zu drücken. Ja.
Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, über die Inseln, über die wunderschönen Buchten, das Kristall. Klare Wasser, blaue Wasser.
Das ist traumhaft. Ich habe jetzt gerade auch noch mal ein paar Bilder rausgesucht. Ich meine, also ganz ehrlich, guck dir das doch mal an.
Ja.
Also ionisches Meer.
Es ist halt so türkisfarbenes Wasser.
Wahnsinn. Nee, es ist schon echt.
Diese Felsen.
Ja. Also wir machen jetzt weiter mit den Inseln, weil Griechenland hat ja mehrere Inseln, ionische Inseln.
Liegt vor der Westküste Griechenlands, ne?
Im Ionischen Meer, ja. Und die Hauptrebsorte da ist Robola. Mhm. Kann man so ein bisschen vergleichen mit Chablis, also Chardonnay auch. Und sehr filigrane, erdige Weißweine. Zum Beispiel Robola, ja, Kefalonias.
Das Tolle ist ja, Griechenland macht gute Weißweine, macht aber vor allem auch gute Rotweine. Also wir machen wirklich ein breites Spektrum, wie du vorhin schon gesagt hast. Wir gehen jetzt weiter auf andere Inseln. Die Trauminseln, finde ich, Griechenlands. Naja, viele von euch werden da schon mal Urlaub gemacht haben. Ne? Kreta, Rhodos, die Ägäischen Inseln. Ne?
Mega schön. Und Santorin ist eine der bekanntesten ägäischen Inseln und Santorin ist die Heimat einer ganz bestimmten Rebsorte, nämlich Assyrtiko. Und Assyrtiko ist der absolute Wahnsinn und in etwa vergleichbar mit Riesling. Ich liebe Assyrtiko. Ihr bekommt Assyrtiko in allen möglichen Varianten, also Einstieg, fruchtig, frisch, spritzig zum Trinken und großes Kino.
Aber was für ein Aroma hat das denn?
Zitrisch, frisch, salzig, kristallin hinten raus. Das ist so für mich. Ich liebe Assyrtiko. Ich finde auch oft, also Assyrtiko, der Vergleich mit Riesling ist perfekt, aber ich finde, manchmal nimmt es auch so die Form an von einem so einem spitzen Chablis, weißt du, so, der hat auch mal, also je nachdem, wie er ausgebaut wurde, viele experimentieren auch mit längerem Hefelager, Holzfassausbau und. Mhm. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Assyrtiko zu verkosten, macht das unbedingt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann gibt es noch viele weitere Weine, also auch Dessertwein von Samos zum Beispiel. Ich finde, was man sich merken sollte und was meiner Meinung nach auch in Zukunft vielleicht so ein leiser Trend werden könnte, ist Assyrtiko von den Ägäischen Inseln bzw. Santorin.
Mhm. Ja. Und jetzt geht's nach Kreta.
Ja.
Ist die südlichste und auch die größte Insel Griechenlands. Genau.
Und hier gibt es auch wiederum sehr, sehr viele autochthone Rebsorten, also ja, Kotsifali, Liatiko, Mandilaria, Romeiko und, Vilana. Es gibt Süßweine aus Liatiko, also aus der Rebsorte. Es gibt trockene Rotweine. Es gibt aber auch viele internationale Rebsorten, die ich viel besser aussprechen kann. Nämlich zum Beispiel Syrah, Chardonnay, Cabernet Sauvignon und auch Merlot. Also Kreta, sehr divers eigentlich. Und hier werden fast alle Stile auch produziert.
Du hast schon unheimlich viele Ursprünge und Rebsorten erwähnt, damit wir nicht den Überblick verlieren so langsam. Kannst du nochmal die wichtigsten Rebsorten Griechenlands nennen?
Mhm. Also es gibt in Griechenland internationale Rebsorten, also wie zum Beispiel Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, bla bla bla. Und es gibt unfassbar viele autochthone Rebsorten, auch hier wieder die Parallele zu Portugal eigentlich. Und diese spielen auch definitiv die Hauptrolle und rücken auch immer mehr in den Fokus. Und ich glaube auch, dass viele Weingüter in Griechenland das jetzt auch so als deren Stärke langsam anerkennen. Also es kann zwar keiner aussprechen, aber sie haben so geniale autochthone Rebsorten und es kommen immer auch gefühlt mehr autochthone Rebsorten dazu, weil sie neu entdeckt werden, weil es DNA-Analysen gibt und. Ja. Und jetzt würde ich einfach nochmal so die wichtigsten weiß- und roten Rebsorten mal kurz beschreiben, so ein bisschen. Also Assyrtiko hatte ich ja eben schon gesagt, ist eine weiße Rebsorte, wird auch oft so die Champagner-Weißweinsorte Griechenlands genannt. Die wächst halt eben vornehmlich auf der vulkanischen Insel Santorin und hat auch dort ihren Ursprung. Assyrtiko findet man aber nicht nur von Santorin, sondern von vielen Ecken aus Griechenland. Hat halt so diese typische Salzigkeit, dieses zitrisch-schlanke, ist fast immer knochentrocken ausgebaut. Oft halt eben auch so ein bisschen Feinhefelager oder im großen Holz ausgebaut. Und das könnt ihr im Übrigen auch daran erkennen, wenn auf dem Etikett der Zusatz Nikteri steht. Mit Nykteri, dann heißt das, dass der Wein im Barrique ausgebaut wurde. Also Assyrtiko, ja, vergleichbar mit Riesling. Dann haben wir die Savatiano halt eben lange, leider nur für die Massenweinproduktion, insbesondere für den Redzina. Mhm. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, immer mehr Weingüter, die sich der Rebsorte Savatiano ernsthaft annehmen. Und da ist halt, erlebt gerade so eine kleine Renaissance, ja. Und ist vergleichbar eigentlich von der Cremigkeit her und von der Textur mit Chardonnay.
Okay.
Dann haben wir Malagusia, ist ebenfalls eine weiße Rebsorte. Finde ich stilistisch so ein bisschen ähnlich dem französischen Viognier, aber halt eben auch Sauvignon Blanc. Also so die Reichhaltigkeit vom Viognier, aber halt eben dieses Aromatische vom Sauvignon Blanc. Und es gibt auch ein sehr, sehr bekanntes Weingut, die halt Malagusia so ein bisschen vom Aussterben bewahrt haben. Und die Rebsorte findet ihr hauptsächlich in Nord- und Zentralgriechenland. Dann haben wir Moscho Filero, ist auch eine weiße Rebsorte. Ja, es sind so spritzig aromatische Weißweine und kommt ursprünglich aus Peloponnes Und auch hier, ja, variieren halt einfach die Weine. Das kommt immer drauf an, so ein bisschen, wie es gehandhabt wird im Weinberg und halt schlussendlich auch im Keller. Also von jugendlich frisch bis zu auch hier Exemplaren, die im Holz ausgebaut wurden. Dann haben wir Agiorgitico, ist eine rote Rebsorte. Kräftige Rotweine finde ich manchmal auch so ein bisschen vergleichbar mit Merlot. Schon fruchtbetont auch, muss man sagen. Und aus der machen halt viele Weingüter halt eben nicht nur Rotwein, sondern halt eben auch ganz viele Roséweine.
Das heißt, hier wird viel angebaut.
Ja. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal rüber zu den roten Rebsorten, zu den wichtigsten roten Rebsorten. Mhm. Ist zum Beispiel Agiorgitico, ist vergleichbar mit Merlot, also kräftig, aber durchaus fruchtbetont. Die machen da Rotweine draus, aber halt eben auch viele Roséweine. Und die bekanntesten Exemplare stammen eigentlich aus Nemea von Peloponnes. Und die besten Exemplare, sagen viele, kommen so von den Hügeln nähe der Gemeinde Kutsi.
Das ist so mit einer der wichtigsten Rebsorten Griechenlands.
Ja. In Sachen Rot. Okay. Also Agiorgitico kann man sich merken, Merlot. Dann Xinomavro hatten wir eben schon mal kurz angeschnitten. Xinomavro vergleichbar mit Nebbiolo. Kräftige Tannin und Säure, hell in der Farbe, ähnlich wie Nebbiolo. Und aus der werden halt eben Rotweine gemacht, Roséweine gemacht, Schaumweine gemacht. Und gerade bei den Rotweinen sagt man halt immer so, Xinomavro ist eigentlich so der Barolo Griechenlands. Mhm. Dann Mavrodaphne ist eine weitere rote Rebsorte. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Mavrodaphne von Patras gehört hast.
Nee.
Das ist eine Art Spätlese, das ist ein Süßwein. Das ist sehr, sehr bekannt.
Ganz meins.
Ja, also wenn du zum Beispiel Patras anlegst, da ist ja auch der Hafen.
Ja.
Dann kriegst du in diesem ganzen Souvenirsgeschäft und überall kriegst du eigentlich immer den Mavrodaphne von Patras. Sehr bekannt, hat meine Mutter mir damals auch mitgebracht.
Schmeckt?
Ja, so Rosinen-Nougat-Küsschen, also so voll, volles Rohr.
Nougat-Küsschen?
Ja, ja.
Ach.
Und Mavrodaphne wird aber nicht nur für die Süßweine halt eben auch genommen, sondern halt auch klar für klassisch trockene Rotweine. Und dann kann man Mavrodaphne eigentlich vergleichen mit Syrah.
Und es gibt neben diesen ganzen zahlreichen Rebsorten, die du erwähnt hast, auch noch viele, viele bekannte Weinstile in Griechenland, ne?
Also Süßwein, Schaumwein, Retsine haben wir schon drüber gesprochen. Und es gibt auch zum Beispiel so ein Greta GSM-Blend, ja, also so angelehnt so ein bisschen an so einen klassischen Rhone-Blend. Und was Retsine im Detail ist, das klären wir heute auch noch.
Ich bin beeindruckt. Ich bin platt, muss ich sagen. Ich habe Griechenland immer in eine Schublade gesteckt. Und dass im Endeffekt, dass aus dem Land so viele Rebsorten und autochthone Rebsorten stammen, verschiedene Stile, wie du eben gerade noch erwähnt hast.
Ich denke nur, dass man sich halt immer Brücken bauen muss, um Verständnis für die Rebsorten und die Stile zu entwickeln. Also, ne, Xinomavro, Nebbiolo, bla 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 bla, dass man sich so ein bisschen leichter tut, ja.
Ich versuche das nochmal kompakt zusammenzufassen. Ergänzungen sind gerne willkommen, Frau Schmidt. Griechenland verfügt ja über eine Rebfläche gesamt von ca. 100.000 Hektar, ist damit ungefähr vergleichbar mit Deutschland, wobei man proportional sehen muss, Griechenland ist von der Fläche her ein Drittel von Deutschland.
Ja.
Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Aus Griechenland stammen zwar noch sehr unbekannte, aber auch sehr hochwertige Weine.
Rising Stars,
yes. die kommen. Ne?
Also ganz ehrlich, Freunde der Sonne, das ist mein Tipp einfach, Assyrtiko, einfach machen.
Assyrtiko. Und das Land teilt sich in die Weinbauregionen Nordgriechenland, Mittelgriechenland, Südgriechenland und die Inseln auf. Dabei zählt der Süden mit der Halbinsel Peloponnes und die Inseln Santorini und Kreta weintechnisch definitiv zu den bedeutendsten, beziehungsweise ja, zu den Rising Stars. Ne?
In jedem Fall.
Auch wenn viele der Rebsorten fast nicht auszusprechen sind und sehr exotisch klingen, entstehen aus ihnen Weine, deren Stilistik wir aus anderen Ländern kennen, wie zum Beispiel Assyrtiko, hast du eben gerade nochmal gesagt, der vergleichbar mit Riesling ist, oder Xinomavro, der oft ja, mit Barolo aus Italien verglichen wird.
Ja, und ich würde mir echt, also wenn jetzt irgendjemand von euch nach Griechenland fliegt und Bock hat, was zu verkosten, würde ich mir einfach einen Spickzettel basteln. Weil ich habe wahnsinnig viel Spaß beim Vorbereiten der Folge gehabt. Und es ist, auch wenn man einmal drin ist, gar nicht so schwer. Und ich finde, wenn man sich dann im ersten Schritt so einen Spickzettel mit den Rebsorten bastelt, dann hat man eigentlich schon die halbe Miete. Und dann kann man auch viel sicherer in die Weinbars und Restaurants in Griechenland gehen und einfach mal bewusst und neugierig was raussuchen, was man vielleicht sonst noch nie im Glas hatte.
Und vielleicht am Ende einfach Google Translate oder DeepL benutzen, ne?
Xinomavro.
Ja, ich sag ja, also wenn man die Rebsorten so sieht auf dem Etikett, also ich tue mich da zu Beginn immer sehr, sehr schwer, und wenn ich es dann einmal ins Rollen gebracht habe, dann geht's auch. Aber es ist einfach eine schwierige Sprache, da muss man gar nicht drüber diskutieren.
Wahnsinn.
Aber es ist ja auch nicht schlimm, und die Griechen sind so lieb und die sprechen, wie gesagt, alle Englisch, und man mit Händen und Füßen kommt man im Normalfall auch weit. Und ja, also ich würde mich davon jetzt nicht abhalten.
Assertico.
Du, ich habe noch eine HörerInnenfrage von Katharina aus Kirchenlamitz, die fragt...
Die Frage der Woche.
Ich habe letztes Jahr in Griechenland Urlaub gemacht und einen Rezina-Wein auf einer Karte entdeckt. Kannst du uns mal erklären, was daran so besonders ist? Haben wir die ganze Zeit erzählt. Du wolltest das jetzt nochmal erklären.
Also Rezina steht im Grunde genommen für nichts anderes als geharzten Wein. Ja, es kommt von, also Harz, Rezina, und zählt zu den bekanntesten Weinen Griechenlands und wurde schon im antiken Griechenland hergestellt. Wir hatten eben das Thema mit der Antike. Und man hat damals wegen dem heißen Klima und der daraus logischerweise resultierenden Haltbarkeitsprobleme nach einer Lösung gesucht, den Wein halt eben zu schützen. Und deshalb haben sie die Öffnung der Amphoren, haben wir schon darüber gesprochen, was eine Amphore ist, mit Kiefernharz abgedichtet und die Oberfläche des Weins mit einer Harzölschicht bedeckt. Und man hat damals angenommen, dass die bessere Haltbarkeit ausschließlich auf das Harz zurückzuführen sei, was halt eben zu dieser Entwicklung des charakteristischen Rezina geführt hat. Mhm. Ja. Rezina ist im Übrigen auch einer von zwei Weinen, die ein spezielles Prädikat tragen, nämlich das Prädikat OKP. Und das steht für ursprungsgeschützt und mit traditioneller Kellermethode hergestellt. Also der Ursprung ist nicht nur geschützt, sondern halt eben auch die Methode, die Herstellungsmethode.
Gibt es Rezina eigentlich nur in Weiß?
Nee, gibt es auch in Rosé und Rot, wobei die häufigste Form natürlich der Weißrezina ist und ist auch der bekannteste. Ja.
Wie wird er überhaupt hergestellt?
Also während der Gärung wird dem Rezina Harz aus der Aleppo-Kiefer bis zu einer Höchstmenge von 1 Kilogramm pro Hektoliter zugesetzt.
Oh, wow.
Und das Harz wird dann aber beim Schön- und Filtrieren wieder entfernt. Und ja, und dann hat man halt diesen typisch frischen, leicht bitteren Geschmack.
Muss man mögen.
Ja, muss man mögen, ja. Und Rezina wird eigentlich in fast allen griechischen Weinanbaugebieten hergestellt und macht, was schätzt du, wie viel Prozent der griechischen Weinproduktion aus?
Ich würde jetzt sagen 20, 25.
10% immer noch.
Ach so.
Ja, 10%.
War wahrscheinlich immer mehr.
Ja.
Viel mehr.
Ja. Und hat eigentlich auch immer relativ geringe Alkoholwerte. Wenn man sich das dann alles so zusammenbastelt, macht das schon Sinn, ne? Also so irgendwie so 11 Volt, leicht bitter, erfrischend, Griechenland heiß. Aber es ist einfach nicht so mein Vibe.
Na, mir diese Überlagerung von diesem Harzgeruch ist mir halt zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Aber wie gesagt, auch da gibt es gute Exemplare und nicht so gute Exemplare. Und ich glaube, ich habe auch noch nie wirklich gute Exemplare getrunken. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich das nicht mag.
Ihr Lieben, Fragen muss man fragen, entweder direkt in der Podcast-App, also zum Beispiel bei Spotify, oder ihr schickt eine Mail an cheers@edeka.de.
Ja.
Bei Spotify können wir jetzt eure Fragen, eure Kommentare direkt beantworten. Ne? Also schaut nochmal rein, wenn ihr was dagelassen habt in den kommenden Tagen.
Ja.
Gern die Glocke aktivieren und abonnieren das Ganze.
Und immer schön dran denken, Griechenland kann mehr als Gyros und Rezina.
Absolut.
Es ist eine Reise wert.
Immer
und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
Ja.
Ich möchte dass auch, dass das honoriert wird von euch. So, jetzt aber darauf noch einen Schluck Miglikos.
Ja, zum Abschied sagt man?
Jammers.
Jammers und Cheers, ne?
Ne, Jammers ist ja Prost.
Immer wieder montags.
Immer wieder montags.
Cheers doch auch, oder?
Jammers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Halbwahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.
Tschüss.